Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute habe ich das große Vergnügen, mit Bruno Preuß sprechen zu dürfen. Hallo Bruno.
Hi Marc, grüß dich.
Bruno, du hast mich angeschrieben und hast gesagt, hör mal, ich habe da was zu erzählen. Wollen wir nicht mal zusammen miteinander podcasten? Und ich freue mich, dass wir das heute machen. Du bist nämlich Rechtsreferendar aktuell, hast aber eine Steuervergangenheit und auch jedenfalls planmäßig eine Steuerzukunft, wenn du dich nicht noch total umentscheidest. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Du hast ein duales Studium beim Finanzamt gemacht, stimmt's?
Genau so ist es. Ich habe 2011 nach dem Abitur in Meißen das Fachhochschulstudium hier in Sachsen absolviert, im gehobenen Dienst der Steuerverwaltung. War damals im Finanzamt Görlitz zur praktischen Ausbildung und habe das dann 2014 abgeschlossen. Genau. Und war dann fertiger Beamter im gehobenen Dienst mit Anfang 20.
Lass uns mal so ein kleines bisschen in deine Abiturzeit zurückgehen. Das ist ja jetzt vielleicht, also du kannst dich noch besser dran erinnern als ich. Und das ist ja ansonsten jetzt aber auch nicht so der hotteste Shit auf Social Media ist Finanzbeamter werden ja nicht, um es mal diplomatisch auszudrücken. Wie kam es denn bei dir zu dieser Entscheidung? Was war deine interne Motivation zu sagen, ach, so beim Finanzamt arbeiten ist vielleicht erstmal gar nicht so schlecht?
Das ist eine gute Frage und ich habe mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht, weil ich deine Podcasts höre und ja öfter diese Frage kommt, also wie bist du überhaupt zum Steuerrecht gekommen? Bei mir quasi, wie bist du zum Finanzamt gekommen? Das war eigentlich ja eher ein Zufall, wie es so oft ist. Der Lebensgefährte meiner Mutter, der war damals so im Versicherungsbereich tätig und er hatte so ein Nebenstudium noch gemacht und das hieß Diplom-Finanzwirt, aber wohl in der Fachrichtung Versicherung. Und ich fand das ganz cool und habe mich darüber mal im Internet informiert, kann man das auch machen und so weiter. Und ja, bin dann auf die Seite vom Finanzamt gestoßen und dachte mir, okay, das klingt ja eigentlich ganz gut. Und der Vorteil war, man bekommt natürlich mit 18 oder 19, was ich damals war, man bekommt schon enorm viel Geld, das während des Studiums.
Ach,
ja, das
echt?
Muss man natürlich, ja.
Was verdient man da?
Also bei mir waren es damals so netto, glaube ich, so 1200 Euro im Monat.
Das ist natürlich. Ist gegenüber, ich sag mal, an irgendeine Uni gehen, erstmal vor sich hin studieren und die Eltern müssen zuschießen, wenn es geht. Oder man muss halt einen entsprechenden Betrag, so Pi mal Daumen, erwirtschaften, um Miete und Co. zahlen zu können. Ist natürlich ein krasser Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Oder beziehungsweise, wenn ich mich vergleiche mit meinen Freunden, die dann an der Uni waren, BAföG bezogen haben, ja, dann hat man natürlich studiert und steht aber mit einem Schuldenberg dann da, den man dann nach 5 Jahren regelmäßig ja zumindest teilweise zurückzahlen muss. Ja, und das Problem hatte ich halt nicht gehabt. Ich habe halt nebenbei Geld verdient. Man konnte sich als junger Mensch dann schon ein Auto leisten, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Und hatte da halt mehr Freiheiten gehabt.
Und wie war so dein, heute würde man sagen, Onboarding beim Finanzamt? Wie geht das da so los? Für diejenigen, die jetzt vielleicht überlegen, das zu machen, beschreib doch mal, was man da so in den ersten Monaten lernt und was man dann so an Praxis und Theorie hat.
Am Anfang war es so, am Anfang wird man nochmal dem Vorsteher vorgestellt vom Finanzamt, lernt quasi den obersten Chef der Behörde dort kennen und dann geht man in seinen ersten Bezirk. Bei mir war der erste Bezirk die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung. Das bedeutet, das sind relativ simple Fälle, ist ein absolutes Massengeschäft. Da geht es darum, dort werden Steuerpflichtige veranlagt, also die Steuererklärung bearbeitet, die ja Arbeitnehmereinkünfte haben, beziehungsweise nur Renteneinkünfte. Das sind immer wiederholende Fragen, die dort auftauchen. Ist im Vergleich zu dem restlichen Steuerrecht, würde ich sagen, im Großteil relativ simpel und deswegen halt für den Einstieg super geeignet. Aber ich war damals, glaube ich, nur 1-2 Wochen da, maximal. Und dann ging es auch schon an die Fachhochschule. Und dann gab es den ersten großen Block, der, soweit ich mich erinnere, ich glaube, 4-5 Monate gedauert hat. Das sogenannte Grundstudium 1 müsste das gewesen sein, wo man dann die Grundlagen der Besteuerung gelernt hat. Also man fängt dann an, natürlich mit Einkommensteuerrecht, Umsatzsteuerrecht, mit dem Verfahrensrecht beschäftigt man sich, also mit der Abgabenordnung, mit dem Bewertungsrecht und lernt dort, sage ich mal, die ersten steuerlichen Basics, um dann später wieder in die Finanzbehörde zurückzukehren für den zweiten Theorieblock, um diese Kenntnisse, die man da erworben hat, schon mal anwenden zu können.
Und dann geht's wie weiter, wenn man zurückkommt in das Finanzamt? Womit hat man dann zu tun?
Dann war ich in den sonstigen Bezirken. Überwiegend, das bedeutet, das sind Bezirke, wo Steuerpflichtige veranlagt werden, die Gewinneinkünfte haben, also Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft oder selbstständiger Tätigkeit und beziehungsweise Steuerpflichtige, die auch Vermietungseinkünfte haben, also da wurde es dann ein bisschen komplexer. Ja, da hat man dann die Komplexität ein bisschen angehoben. Danach ist man nochmal an die Fachhochschule gegangen. Das war, glaube ich, damals der längste Block, der ging fast ein Jahr, wo man dann an der Fachhochschule war. Man ist natürlich dann wiedergekommen, die Komplexität wurde wieder gesteigert, man hat dann so Bereiche kennengelernt, wie beispielsweise die Rechtsbehelfsstelle, wo dann über die Einsprüche entschieden wird der Steuerpflichtigen oder die Betriebsprüfung, wo man mit so einem Betriebsprüfer mal in einen Betrieb gehen konnte und sich das alles anschauen konnte, wie das dort passiert, wie die Tätigkeit ist. Und ganz am Ende ist man nochmal nach Meißen gegangen zum sogenannten Hauptstudium. Hat dann nochmal vertieft sich mit komplexeren steuerlichen Themen auseinandergesetzt. Dann ging es dann schon um Besteuerung von Gesellschaften. Zum Beispiel, kann ich mich erinnern, oder im Verfahrensrecht ging es dann um die Haftung für Steuerschulden. So, sag ich mal, wirklich Spezialthemen, die dann schon richtig tief in die Materie reingehen. Und am Ende stand dann die Laufbahnprüfung.
Was ist das? Das ist so eine Art Mini-Examen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das ist so eine Art Mini-Examen. Ich dächte, das waren 5 schriftliche Prüfungen, die alle mehrstündig lang waren. Also ich dächte, es waren 4-5 Stunden. Also es sind schon ziemliche Brocken. Die muss man bestehen, diese Laufbahnprüfung. Und das ist quasi dann die Befähigung für die Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst.
Ist das eine fallbasierte Prüfung, also so wie du das auch im Alltag haben würdest, dass du so einen Fall bearbeitest? Oder ist das auch kombiniert mit abstrakten Fragestellungen?
Nee, das ist eine Fallprüfung, ja, wo man konkrete Fälle bekommt. Die Besonderheit ist so ein bisschen, es wird sehr viel Wert gelegt, also war es zu meiner Zeit, dass man die Verwaltungsrichtlinien da ordentlich anwendet, weil man natürlich aus Behördensicht das Ganze schreibt. Es war jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich, so wie man das von der Uni jetzt vom Jurastudium kennt, dass man sagt, na, man könnte das so oder so entscheiden, sondern es war dann eher darauf ausgelegt, wie steht es in den Verwaltungsrichtlinien, was sagt die Finanzverwaltung? Was ist hier in diesen Fällen zu tun?
Ach, aber das klingt doch insgesamt eigentlich nach einem relativ runden Ausbildungssystem. Also auch so mit dieser Steigerung, dass es immer ein bisschen komplizierter wird. Am Ende dann halt eine Prüfung. Eigentlich ganz gut, oder?
Ja, also ich muss sagen, wer auf dem steuerrechtlichen Gebiet anfangen möchte, das habe ich schon von einigen Leuten gehört, auch aus der Beraterschaft, die sagen, ja, also das Studium beim Finanzamt ist eigentlich der beste Einstieg, den man bekommen kann. Mhm. Der Vorteil ist natürlich, was mir damals auch als junger Erwachsener sehr, sehr gut getan hat, es ist total verschult. Also man hat dort Gruppen von 20-25 Leuten und man hat richtig schulmäßig Unterricht und es herrscht eine Anwesenheitspflicht. Man wird natürlich bezahlt, also muss man natürlich auch da sein. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber es hilft natürlich einem ungemein, dass man da mitkommt. Es baut natürlich auch alles aufeinander auf. Das muss man natürlich auch sehen. Also wer am Anfang den Faden verliert, hat es am Ende relativ schwer. Mhm. Aber ich denke auch, dass dieses System oder diese Ausbildung eine sehr gute Sache ist.
Finde ich ganz gut, dass du das nochmal so in der Klarheit sagst. Denn manche beschweren sich ja zum Beispiel bei einem Studium darüber, dass es vermeintlich schon zu verschult ist und nicht mehr total frei wie früher. Aber umgekehrt hast du jetzt da gerade auch die Vorteile aufgezeigt eines ziemlich verschulten Systems. die aber eben auch einen gewissen Halt geben, wahrscheinlich auch am Anfang mehr Orientierung. Wir kommen ja gleich noch zu deinem Jurastudium. Da ist es ja so in den ersten Semestern, wenn ich mich zurückerinnere, da hast du de facto gar keine Orientierung. Du hast einen Vorlesungsplan, du gehst ein bisschen da so hin, aber ob du am Ende des Semesters die Klausur bestehst oder nicht, naja, interessiert eigentlich außer dir selber und deinem engen Umfeld auch so niemanden. Insofern, guter Tipp, darauf will ich hinaus, wenn man jetzt gerade vielleicht das hier ganz früh hört, dass man sagt, okay, das ist dann vielleicht ganz gut für mich vom Typ her oder eben auch nicht.
Genau, das wollte ich nochmal sagen. Wenn ich mich zurückdenke an mein damaliges Ich denke nicht, dass ich damals ein Hochschulstudium ohne Anwesenheitspflicht geschafft hätte. Das war direkt nach dem Abitur. Dann bin ich auch ehrlich, also das war für mich quasi Gold wert, dass ich dort gezwungen wurde, jeden Tag hinzugehen. Weil, ja, vom Jurastudium, man kennt es ja, wie viele Kommilitonen hat man auf dem Weg zum Examen dann verloren. Viele relativ früh, gerade aus den genannten Gründen. Ja, wer nicht zur Vorlesung geht und dann noch selber nichts nacharbeitet, da wird es halt schwierig am Ende des Semesters.
Ja, ja. So ist das. Aber wir greifen ein bisschen voraus. Nach 2 Jahren bei der Finanzbehörde hast du dich dann dafür entschieden, nochmal einen draufzusetzen. Und zwar nicht etwa nur mit einem Steuerberater, in Anführungszeichen natürlich, ganz große Anführungszeichen beim nur, sondern hast gesagt, nee, ich studiere erstmal nochmal Jura, so ein paar Jährchen. Wie kam es denn dazu?
Der Auslöser war, dass ich damals mit meiner damaligen Tätigkeit, also ich war dann in der Veranlagung Sonstige, gelandet, also Gewinneinkünfte und Vermietungseinkünfte, war ich nicht mehr so zufrieden. Das lag auch damit zusammen, ich bin in ein relativ ländliches Finanzamt gekommen, fernab der Heimat, hatte da wenig Berührungspunkte und habe mich gefragt, ja, soll es das jetzt gewesen sein? Ich hatte dann auf einer Fortbildungsveranstaltung einen ehemaligen Dozenten von mir aus Meißen getroffen, der gesagt hat, also ich habe ihm erzählt, ich möchte gern die Steuerberaterprüfung machen und er hat mir dann erwidert, na, da studiert doch Jura und hat mir dann von seiner Laufbahn berichtet. Ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, er hatte gesagt, ja, über seine jetzige Tätigkeit, was Entspannteres gibt es nicht und hat davon geschwärmt.
Jetzt musst du aber auch kurz sagen, was der gemacht hat. Wenn er jetzt 60 Stunden die Woche in der Kanzlei sitzt, mag das vielleicht nicht unbedingt zutreffen.
Das war, wie gesagt, ein Dozent, der damals an der FH in Meißen gelehrt hat.
Also der war hauptberuflich Dozent sozusagen.
Der war hauptberuflich Dozent.
Ja, alles klar.
Und wenn ich mich richtig erinnere, war das zumindest damals so, dass auch die Dozenten in Meißen, es gab ja dann auch eine vorlesungsfreie Zeit, da gerade in dieser Zeit relativ frei waren. Natürlich mussten die auch ein bisschen Forschung betreiben. Aber ich will den Leuten nicht zu nahe treten, aber ich glaube, haben sich wenige tot gemacht in der Zeit, vermutlich.
Gut, und dann kamst du ins Jurastudium. Wie war das für dich? Was war da sozusagen neu, anders, als du es bislang kanntest?
Also erstmal, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, hatte ich riesiges Glück, eine sehr, sehr gute Vorgesetzte zu haben. Es war so, in Sachsen ist die Probezeit, beträgt 3 Jahre in der Beamtenlaufbahn und in diesen drei Jahren darf man quasi nicht versetzt werden. Mhm. Und meine Vorgesetzte hatte sich dann für mich eingesetzt, dass meine Probezeit verkürzt wurde auf 2 Jahre. Deswegen konnte ich nach Leipzig versetzt werden, an ein anderes Finanzamt und deswegen konnte ich dann dort Jura studieren. Was anders war, weiß noch, ich bin dann den ersten Tag dort in Leipzig zur Uni gekommen, auf dem Augustusplatz, riesiges Gelände, alles ist riesig. Das erste Mal in diesem Audimax, wo 800 Leute reinpassen, also es war eine ganz andere Dimension als in einem kleinen beschaulichen Meißen. Das hat einen natürlich erstmal überwältigt und wenn man dann in den ersten Vorlesungen gesessen hat, es war natürlich auch eine ganz andere Dimension. Wir haben, glaube ich, damals mit knapp 600 Leuten angefangen. Am Anfang sind auch noch relativ viele in die Vorlesung gegangen. Also es war ein riesiger Andrang und das war natürlich erstmal der größte Unterschied. Und natürlich die Selbstorganisation. Anmelden zu Prüfungen, schauen, welche Vorlesungen muss ich besuchen, wann sind die. Das war natürlich alles neu.
Hast du dann Vollzeit sozusagen studiert oder irgendwie noch in einer Kombination mit Arbeiten weiter?
Ich habe quasi Vollzeit studiert, habe aber Teilzeit gearbeitet beim Finanzamt. Okay. Ja. Ich habe dann meine Arbeitszeit auf 20 Stunden reduziert. In den Semesterferien bin ich teilweise auf 30 hochgegangen. Das bedeutete für mich damals, ich war 5 Tage die Woche da, immer 4 Stunden. Habe mir das dann so getaktet, das war meistens so von 7 oder 8 bis mittags. Beziehungsweise, wenn ich Vorlesungen hatte, habe ich mir das immer so drumherum gelegt. Also wir hatten das, den großen Vorteil, wir hatten Gleitzeit, also ich konnte kommen und gehen, wie ich wollte. Und von daher habe ich dann immer so um die Vorlesungen herum gearbeitet und habe mir das dann so gelegt.
Also erstmal Respekt, weil das natürlich wirklich anstrengend ist, so viel dann auch noch parallel zu einem vollen Jurastudium zu arbeiten. Auf der anderen Seite, glaube ich, hattest du vielleicht ja auch den ein oder anderen Vorteil, weil du einfach schon mal so ein bisschen wusstest, wie das Juristische in der Praxis auch funktioniert, ne? Und eine gewisse Perspektive, eine gewisse Motivation, auch wenn du danach vielleicht eine andere Rolle im gesamten System anstrebst. Aber viele Studierende, naja, die wissen ja erst relativ spät, wie das denn in der Praxis tatsächlich aussieht, wenn man mal zum Praktikum kommt, geschweige denn, manche überspringen die ja auch noch so ein bisschen, dann erst im Referendariat. Aber das war für dich natürlich motivatorisch wahrscheinlich ein ziemlicher Vorteil, könnte ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall, also ich wusste ja, dass ich das Ganze möchte, also ich habe mir da echt Gedanken gemacht und es hat natürlich auch mit einem ziemlichen Aufwand zusammengehangen. Also ich war damals, als ich angefangen habe mit dem Jurastudium 24, ich war natürlich keine 18 mehr, so nach dem Abitur. Und man hat sich das schon genau überlegt. Und dadurch, dass ich die Vorausbildung in Meißen hatte, wie du schon sagtest, man wusste grundsätzlich, wie muss ich mit Gesetzen umgehen. Man hatte schon mal praktische Erfahrungen gesammelt. Und von daher, ja, hatte ich da, denke ich, schon einen Vorteil gegenüber meinen Kommilitonen, die da mit mir angefangen haben, ganz klar.
Wie war denn das für dich, als du dann zum ersten Mal so richtig vertieft mit Strafrecht und Zivilrecht in Kontakt kamst? Du warst ja vorher wahrscheinlich hauptsächlich öffentlich-rechtlich geprägt. War das schlimm? War das vielleicht sogar ganz interessant? Hast du überlegt, nochmal umzuschulen?
Also das Interessante war, ich hätte mir sogar mein Studium in Meißen anrechnen lassen können. Ich hätte quasi nach der Zwischenprüfung einsteigen können beim Jurastudium.
Ah, okay.
Quasi vor den großen Übungen. Ja. Vom Strafrecht hatte ich noch nie was gehört. Außer vielleicht so ein bisschen Steuerstrafrecht in Meißen, was aber ja dann relativ abstrakt war, wenn man jetzt die strafrechtlichen Grundlagen, also den AT, noch nicht gehört hat. Mhm. Und vom Zivilrecht, wir hatten zivilrechtlichen Unterricht, aber ich muss dir sagen, also meine Zivilrechtsklausuren waren regelmäßig meine schlechtesten Klausuren in Meißen. Einfach weil es so ein Nebengebiet war, was so ja für einen relativ abstrakt war in der damaligen Situation. Und ich bin auch durch meine erste Strafrechtsklausur in der Uni durchgefallen.
Macht ja nichts,
genau. Das sag ich mal, gab paar, soll ich sagen, Eingewöhnungsprobleme, die ich da hatte. Aber schlussendlich hat man das alles in den Griff bekommen. Und dann auch später im Examen lief das alles super. Also da brauchte ich wahrscheinlich mehr Eingewöhnungszeit. Aber gerade im öffentlichen Recht, was du angesprochen hast, das war natürlich alles vertraut. Gerade als es dann ins Verwaltungsrecht ging, das ist ja ähnlich dem Steuerrecht. Es gibt sogar Parallelregelungen, wie zum Beispiel der 35 Verwaltungsverfahrensgesetz für Verwaltungsakten. Klar. Das ist im Steuerrecht genau das Gleiche. Das fiel mir dann entsprechend leichter.
Ja, und das Verwaltungsrecht oder das generell das öffentliche Recht hat ja schon auch nochmal einen ziemlich hohen Abstraktionsgrad für viele. Ich glaube, wenn man so komplett blank ins Jurastudium reinkommt, muss man da das ein oder andere Mal noch mehr um die Ecke denken als beispielsweise im Strafrecht. Wenn man sozusagen also aus der Ecke rückwärts denkt, mag es vielleicht sogar ein Vorteil sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Aber du hast nicht umgeschwenkt dahingehend zu sagen, ach, jetzt mache ich vielleicht doch noch Wirtschaftsstrafrecht oder sowas?
Nee, ich war mir relativ sicher auch von Anfang an, dass ich im materiellen Steuerrecht bleiben möchte. Ich habe das Wirtschaftsstrafrecht aber sogar mal ausprobiert und zwar in meinem Referendariat in der Anwaltsstation war ich bei einem Wirtschaftsstrafverteidiger.
Okay, und ist aber nicht so deine Art zu arbeiten?
Also war sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt auch noch bis zum Ende des Referendariats als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort so als Minijob weiter beschäftigt bei ihm und arbeite ihm zu. Ich muss aber sagen, es ist natürlich Strafverteidiger, so als Einzelanwalt ist schon nicht leicht. Mein Ausbilder ist, sag ich mal, kommt aus Dresden, ist dort sehr angesehen, hat sich über Jahre einen guten Ruf erarbeitet, hat aber natürlich trotzdem ein ziemlich großes Arbeitspensum, ja, Riesenfälle. Und es ist schon hart, ja.
Und du strebst an, hast du mir im Vorgespräch verraten, Richter am Finanzgericht zu werden, stimmt's?
Genau, das ist so meine Intention, die ich habe. Ich bin jetzt in diesem Moment am Montag, also jetzt zu Beginn der Woche, war ich das erste Mal im Finanzgericht Berlin-Brandenburg in Cottbus. Im Rahmen meiner Wahlstation und im Rahmen der Verwaltungsstation war ich schon im sächsischen Finanzgericht, habe dort 4 Monate verbracht und es hat mir super gefallen. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Warum? Warum Richter?
Ich muss sagen, ich hatte früher immer die Vorstellung gehabt, sag ich mal, während des Studiums sogar noch, ich werde Steueranwalt und ich mache mich selbstständig und habe dann vertrete frei die coolen Mandate, die es so gibt, na, aber so leicht ist es dann doch nicht. Ich habe das erste Mal das gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so gut passen könnte zu mir. Nach meinem ersten Staatsexamen, da habe ich als Steuerberater gearbeitet in einer kleinen Kanzlei und habe dann gemerkt, ja, es gibt auch relativ schwierige Mandate. Gerade im Steuerrecht geht es halt immer ums Geld. Ja, es gibt halt Leute, die dann immer noch den letzten Cent irgendwo rauspressen wollen und man sitzt dann so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen man muss den Mandantenwillen vertreten, man ist, sag ich mal, Parteivertreter, wenn ich es jetzt so zivilrechtlich sagen würde. Und man auf der anderen Seite steht natürlich immer der 370 AO, die Steuerhinterziehung, was man natürlich auch dann als Berater dann immer aufpassen muss, dass man nicht irgendwie in dieses Feld hineingerät. Und habe dann gemerkt, dass mir das jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat. Und jetzt im Referendariat natürlich erst beim Sächsischen Finanzgericht und jetzt beim FG Berlin-Brandenburg merke ich natürlich, dass mir diese Art der Tätigkeit sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und was ich als sehr großen Vorteil empfinde, ist die richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, mir kann niemand was sagen, mir kann niemand was vorgeben, sondern ich entscheide das so, wie ich möchte. Und dazu muss ich noch sagen, das habe ich gerade als Steuerberater gemerkt, als ich da so tätig war. Ich tue mich schwer damit, so Interessenvertreter zu sein. Und das liegt doch da, denke ich mal, damit oder hängt damit zusammen. Ich war 10 Jahre in der Finanzbehörde, gerade als junger Mensch, und bin da unheimlich durchgeprägt worden. Das muss ich ehrlicherweise so zugeben. Also ich hatte dann auch immer, wenn ich so Steuererklärung erstellt habe, ach, hier ist noch ein Problem und das, ja, das könnte man so. Und ich bin da eigentlich, denke ich, zu profiskalisch eingestellt.
Gut, dann lass uns noch kurz auf einen Randbereich eingehen, nämlich deines kürzlich geschriebenen Examens. Das ist vielleicht auch vor allem für diejenigen relevant, die bei unserem Schwätzer-Podcast irgendwas mit Recht zuhören. Das Jura-Examen wird nämlich jetzt zunehmend auch digital geschrieben, sprich auf dem Computer. Nichts Besonderes, wenn man aus der Praxis kommt, was sehr Besonderes, wenn man sich die letzten 60 Jahre unseres Ausbildungssystems anschaut. Wie läuft das konkret ab? Also du kannst natürlich nicht deinen eigenen Laptop mitbringen, sondern du kriegst einen gestellt, nehme ich an. Und dann hast du so eine Schreibumgebung wie Word oder hat man Word und kann dann da kopieren und einfügen oder gibt es da irgendwelche Limitierungen?
Also es ist so, man bekommt einen Laptop gestellt, man bekommt eine Tastatur, so eine externe zu diesem Laptop dazu, wenn man das möchte, dass man quasi nicht auf dieser flachen Laptop-Tastatur schreiben muss. Das habe ich zum Beispiel genutzt. Und dann ist es so, das Schreibprogramm, ja, das ist so ein abgespecktes Word-Programm.
Okay.
Man kann jetzt zum Beispiel einiges fett machen, so also fett markieren. Man kann kopieren, einfügen. Man kann jetzt aber beispielsweise nicht die Schriftgröße verändern. Die bleibt immer gleich oder die Seitenränder. Das ist alles vorgegeben. Das läuft dann so ab. Man bekommt vom Landesjustizprüfungsamt seine eigene Kennziffer, geht dann am Prüfungstag in den Prüfungsraum. Da stehen dann ganz viele Laptops. Das war bei uns in Dresden. Da war eine IT-Firma, die war mit vor Ort und haben das betreut. Und dann ist es wohl so, dass dieses Schreibprogramm alle 2 Sekunden zwischenspeichert. Das bedeutet, okay, wenn wirklich cool mal ein Laptop abschmiert, wird einfach ein neuer Laptop geholt, der wird angesteckt und dann bekommt man 1 Minute Schreibzeitverlängerung und es geht aber nahtlos weiter. Das ist dann unproblematisch.
Also da hat ja schon mal jemand nachgedacht.
Ja.
Ja. Ja. Das ist ganz gut, oder?
Das ist auf jeden Fall gut. Und dann ist es so, man loggt sich ein, ist dann quasi in so einem virtuellen Warteraum, steht dann da, ja, die Prüfung beginnt gleich, dann werden die, wie bei einer handschriftlichen Prüfung auch, kommen die Prüfungsaufgaben, der Umschlag wird aufgerissen, die Prüfungen werden rausgeholt, die werden ausgeteilt, dann wird die Vollständigkeit geprüft und dann wird gesagt, okay, es geht los. Und dann ist die Besonderheit, oder was ich als Besonderheit empfunden habe, dann ist oben ein Countdown von 5 Stunden und der zählt runter. Und okay, dann ist es so, kurz vor Schluss ändert dieser Countdown seine Farbe. Also man weiß dann, wenn dann die letzten 5 Minuten angebrochen sind, verändert er nochmal die Farbe, quasi als Warnung. Und dann, wenn die Zeit runtergelaufen ist, geht das Programm sofort zu.
Okay.
Also es gibt dann keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu verändern.
Ja, ich meine, eigentlich so, wie es sein sollte. Ne? Natürlich gibt es dann immer noch die Experten, die es ein bisschen weiterschreiben, aber fair ist es irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Fair ist es. Und, sag ich mal, verhindert auch dahingehend irgendwelche Ungleichheiten, dass da noch welche irgendwas hinkritzeln. Und wie du schon sagst, ja, aus Gleichheitsgründen, denke ich, ist das eine super Sache. Und man ist es ja dann auch gewöhnt, am Computer zu schreiben. Also während des Referendariats unsere Übungsklausuren, die haben wir schon alle am Computer geschrieben.
Ja. Das ist ja genau der Punkt, und kein Praktiker würde per Hand irgendwas noch groß schreiben. Insofern ist es einfach praxisnäher, und man denkt ja auch nicht unbedingt total im sozusagen von oben nach unten in einer Klausur, sondern man denkt ja auch schon mal über einen Teilbereich nach, den schreibt man dann vielleicht schon mal, dann kann man ein bisschen was umstellen, ein bisschen was nach oben ziehen. Manche Leute beruhigt es erstmal, über die einfachen Dinge nachzudenken und schon mal was auf dem Papier zu haben. Andere wollen erstmal die harte Nuss knacken, zumindest so in der Lösungsskizze. Also das ist einfach dynamischer und näher an dem, wie man auch in der Praxis vorgehen würde.
Und ich kenne es noch aus meinem ersten Examen. Wenn man dann irgendwas vergessen hat, ja, dann nimmt man wieder ein Extrablatt, Sternchen 1, Sternchen bis 15 und fügt das dann irgendwie ein. Das tut ja auch der Leserlichkeit nicht gut. Und so kann man das einfach kopieren, einfügen. Also das funktionierte super, und wir haben sogar von der Ausbildungsbehörde so einen Testzugang bekommen. Also man konnte schon während des Referendariats 10 Klausuren mit diesem Schreibprogramm zu Hause schreiben, um sich da mal reinfuchsen zu können. Ja, also es war dann quasi nicht komplett neu. Also da ist Sachsen sehr, sehr fortschrittlich.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Bruno. Sachsen ist sehr, sehr fortschrittlich. Das hört man heutzutage nicht allzu oft. Das ist doch schön, dass wir das in diesem Bereich einmal aufgezeigt haben. Danke, ciao.
Danke, Marc. Ciao, ciao.
Tschüss.